Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose zu dieser Spiritualitätssendung. Ich freue mich, dass ich Sie durch diese Sendung führen darf. Wir möchten heute einen Vorausblick machen auf den 27. Februar. Das ist der Gedenktag des heiligen Gabriel Possenti. Der 27. Februar ist in diesem Jahr sein 160. Todestag. Er war Italiener und Priester im Orden der Passionisten. In Italien ist der Heilige sehr bekannt und beliebt. Er ist dort auch der Mitpatron der katholischen Jugend. Sein Ordensname ist Gabriel von der schmerzhaften Mutter. Und dieser Name zeigt schon in Richtung seiner marianischen Spiritualität. Er war ein glühender Verehrer der Gottesmutter Maria. Diese Spiritualität fand unter anderem dadurch ihren Ausdruck, dass er ein eigenes marianisches Credo verfasste. In seinem Il Simbolo della Madonna heißt es zum Beispiel: Ich glaube, o Maria, dass ich nicht verlassen bin, wenn ich zu dir bete, und dass ich mit deiner Hilfe nicht falle. Ich glaube, dass du denen hilfst, die dich bitten, dass du das Heil derer bist, die dich anrufen, dass du gerne noch mehr Gutes für uns tunst, als wir uns wünschen können, dass du selbst ohne unser Bitten uns zu Hilfe kommst. Pater Gregor Lenzen stellt uns heute den heiligen Gabriel Possenti und sein marianisches Credo vor. Pater Gregor ist selbst Passionist, er lebt und wirkt als Priester in Eichstätt. Von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Herr Klose.
Pater Gregor, Sie haben sich intensiv mit dem heiligen Gabriel beschäftigt. Sie haben ein Buch über ihn geschrieben mit dem Titel Heiliger Gabriel Possenti. Das Buch ist im FE Medienverlag als Neuauflage erschienen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie dieses Buch über den heiligen Gabriel Possenti geschrieben haben?
Ja, das erzähle ich Ihnen gerne, muss aber leider wieder zunächst eine kleine Korrektur anbringen, Herr Klose. Und
oh
zwar, tut mir leid, aber der heilige Gabriel war kein Priester gewesen.
Ah,
er war noch Ordensstudent und als solcher ist er auch zum lieben Gott gegangen. Also, und von daher ist er auch gerade der Patron von den Priesteramtskandidaten zum Beispiel, auch von jungen Menschen, die das Priestertum anstreben, von jungen Ordenskandidaten und überhaupt von der Jugend, ja. Aber er war noch kein Priester. Gut, also das wollte ich nur anmerken. Ja, wie ist es dazu gekommen? Als Gymnasiast war ich einmal mit einer kleinen Gruppe von Freunden in dem Passionistenkloster in der Nähe meiner Heimatstadt zu Gast in Schwarzenfeld. Und gab es einen älteren Laienbruder, Passionistenbruder, das war der Bruder Gabriel, der hat auch den Namen vom heiligen Gabriel getragen. Der war Gärtner und Mesner. Und der hat uns Gästen, jungen Gästen, Bildchen vom heiligen Gabriel gegeben. Und dieses Bildchen, also die Abbildung dieses jungen heiligen Passionistenstudenten, das hat mich damals schon irgendwie getroffen, fasziniert. Und seitdem ist eigentlich diese Verbindung geblieben. Ich habe mich dann später, auch nach meinem Eintritt natürlich, viel mit dem Leben dieses Jugendheiligen aus unserer Gemeinschaft befasst und habe verschiedene Biografien, ältere Biografien gelesen über ihn. Und dann entstand einmal der Wunsch, in Italien am Wallfahrtszentrum des heiligen Gabriel eine neuere deutsche Biografie auch für deutsche Pilger, die auch einmal dort vorbeikommen, zu haben. Und das war für mich so der Ansatzpunkt. Ich war damals bereits junger Priester, junger Pater, selber eine Biografie über den heiligen Gabriel zu verfassen. Und die habe ich im Jahre 1988 dann auch fertiggestellt, abgeschlossen, und diese Biografie wurde dann im Verlag an der Wallfahrtskirche des heiligen Gabriel in Italien gedruckt, auf Deutsch gedruckt, Und unsere Ordensprovinz hat damals auch eine entsprechend große Stückzahl natürlich abgenommen. Das war die damalige Ausgabe. Und jetzt eigentlich über 30 Jahre nach Erscheinen dieser Biografie, der ich damals den Titel nach einem Wort, einem Ausspruch des heiligen Gabriel gegeben habe, mein Leben ist eine einzige Freude. Das haben wir jetzt neu aufgelegt, wie Sie schon sagten, im Fee Verlag ist das herausgekommen in einer sehr schönen Präsentation, wie ich meine. Und ja, der Inhalt ist eigentlich noch derselbe, geringfügig ein wenig überarbeitet, aber derselbe Inhalt, das ist immer noch gültig. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich über das Lebenszeugnis unseres großen Jugendheiligen sprechen darf, so wie jetzt heute auch in dieser Sendung.
Wunderbar. Wer mehr Informationen über dieses Buch haben möchte, kann gerne auf dem Infobutton zur heutigen Sendung im Internet direkt die Informationen abrufen oder bei unserem Hörerservice erfragen. Aber das sage ich am Schluss der Sendung sicher nochmal. Pater Gregor, Sie haben einen Vortrag über den heiligen Gabriel und über sein marianisches Credo vorbereitet. Ich freue mich auf Ihren Vortrag.
Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir zunächst einmal auf die Lebensstationen des heiligen Gabriel, denn allen Zuhörern wird er wahrscheinlich nicht so bekannt und vertraut sein. Das Leben dieses jungen Mannes entfaltete sich in einem Zeitraum von nur 24 Jahren. Also er wurde nur 24 Jahre alt und davon hat er 6 Jahre in unserer Kongregation der Passionisten verbracht. Geboren wurde er am 1. März 1838 in Assisi, das damals zum Kirchenstaat gehörte. Und sein Vater, Sante Possenti, war päpstlicher Gouverneur der Stadt Assisi. Er wurde in eine große Familie hineingeboren und ihm wurde in der Taufe der Name des großen Sohnes der Stadt, nämlich Francesco, gegeben. Er wurde auch am selben Taufbrunnen wie der heilige Franziskus getauft im Dom San Rufino in Assisi. Als er 4 Jahre alt war, starb bereits seine Mutter. Also die Mutter ist ihm schon sehr früh genommen worden und das hatte sicher seine Auswirkungen auch in spiritueller Hinsicht, dass er immer mehr Maria dann zu seiner Mutter erwählt hat. Die Familie des kleinen Francesco Possenti zog dann nach Spoleto um, das ist nicht allzu weit von Assisi entfernt, in Umbrien. Hier verbrachte der kleine Francesco seine Kindheit und dann auch seine Jugend bis zum Alter von 18 Jahren. Er war von Natur aus lebhaft und intelligent. Er hatte viel Erfolg in der Schule, auf dem Gymnasium bei den Jesuiten. Als Student, Gymnasiast, immer nach der Mode gekleidet, war er der Anführer, der Mittelpunkt jugendlicher Kreise seiner Stadt Spoleto. Er stand auch im Ruf eines guten Tänzers, deswegen hatte man ihm den Beinamen Ballerino verpasst, ließ sich aber nie auf irgendwelche moralischen Kompromisse ein und er vernachlässigte auch nicht seine christlichen Pflichten. Trotzdem war dieser junge Mann irgendwo unruhig und im Zusammenhang mit schwereren Erkrankungen hatte er auch bereits mehrere Male das Versprechen gemacht, sich ganz dem Dienst Gottes zu weihen, also Priester bzw. Ordensmann zu werden. Aber jedes Mal, wenn es ihm dann wieder besser ging, gewann der jugendliche Leichtsinn wieder die Oberhand. Er vergaß alle Versprechungen. Und wie er selber einmal später in einem Brief schreiben wird, hat er dann Gott gegenüber den Tauben gespielt. Also er hat zunächst einmal die Stimme Gottes, die ihn rufen wollte oder rief, nicht so wirklich hören wollen. Aber es kam dann doch der Zeitpunkt der Berufung. Das war eben im Alter von 18 Jahren. Und zwar am 22. August 1856, während einer Prozession mit der heiligen Ikone, das ist ein byzantinisches Madonnenbild, das in einer Seitenkapelle des Doms von Spoleto sehr verehrt wird. Also bei der Prozession mit diesem hochverehrten Marienbild stand er am Rand, und als das Bild, Straßenrand, und als das Bild vorübergetragen wurde, schien es ihm, als ob die Augen der Madonna lebendig würden, als ob das Bild zu ihm sprechen würde und ihn auffordern würde: Francesco, auf was wartest du? Die Welt ist nicht für dich. Verlier keine Zeit, folge deiner Berufung. Und plötzlich war in ihm eine ganz große Gewissheit, dass er nun Gott im geistlichen Leben, im geistlichen Stand nachfolgen sollte. Es ging dann relativ schnell, innerhalb von 2 Wochen überwand er alle Widerstände, vor allem auch seitens seines Vaters, der ihn nicht gerne ziehen lassen wollte. Er besorgte sich die notwendigen schriftlichen Dokumente für einen Ordenseintritt. Und am 6. September 1856 machte er sich mit einem seiner Brüder, der selber Dominikaner war, auf den Weg in das Passionistennoviziat von Morrovalle in der Nähe von Macerata in den italienischen Marken. Nur eine Woche zuvor waren übrigens 2 seiner Mitschüler bereits dort bei den Passionisten eingetreten. Dort erwartete ihn ein ganz neues Leben. Gemäß den Gebräuchen wechselte er bei der Aufnahme in das Noviziat seinen Namen, legte den weltlichen Namen ab und nannte sich von nun an Gabriel nach dem Verkündigungsengel und wählte den Beinamen von der schmerzhaften Jungfrau. Das ist eine Tradition, auch in unserem Orden, sich einen solchen religiösen Beinamen zu wählen. Und das tat er natürlich zu Ehren Mariens aus seiner Verehrung gegenüber der Gottesmutter heraus. Seine Entscheidung für das Ordensleben war radikal vom ersten Augenblick an. Wie ein Verliebter gab er sich hin, könnte man sagen, mit Leib und Seele. Auf seinem Weg zu Gott vertraute er sich eben besonders Maria, und gerade Maria im Zusammenhang mit dem Geheimnis der Passion ihres Sohnes an, also der schmerzhaften Jungfrau. Und schließlich fühlte er endlich den inneren Frieden, den er in der Welt nicht gefunden hatte. In jedem Brief an seine Angehörigen, vor allem an seinen daheimgebliebenen Vater, drang diese Freude durch, die ihn nun erfüllte. Er schrieb: Mein Leben ist eine einzige Freude. Das ist dann auch der Titel der Biografie geworden, die ich geschrieben habe. Oder ein anderer Satz von ihm lautet: Ich würde nicht eine Viertelstunde dieses Lebens eintauschen. Und er spricht an einer anderen Stelle von der Freude. Die Freude, die ich empfinde, ist einfach unbeschreiblich. Die letzten 2,5 Jahre seines Lebens verbrachte er dann in der Bergregion der Abruzzen, und zwar in Isola, zu Füßen des Gran Sasso-Massivs. Hier starb er an Tuberkulose am 27. Februar 1862 beim Aufgehen der Sonne, wie es hieß. Aber es war letztlich nicht vor allem die Krankheit, die ihn verzehrte. Tuberkulose hat man ja auch als Auszehrung bezeichnet. Es war letzten Endes vielmehr die Liebe zu Jesus und seiner Mutter, seiner himmlischen Mutter, die ihn innerlich aufzehrte, das Feuer der Liebe, das ihn innerlich verbrannte gleichsam, so dass er einfach der irdischen Gefangenschaft entfliehen wollte. Sein Ruf begann sich ab dem Jahre, der Ruf seiner Heiligkeit begann sich ab dem Jahre 1892 immer mehr zu verbreiten. 1892, als seine sterblichen Überreste erhoben wurden und die ersten aufsehenerregenden Wunder an seinem Grab geschahen, die bis heute andauern. Er wurde dann am 31. Mai 1908 von Papst Pius X. selig gesprochen und von Papst Benedikt XV. Am 13. Mai 1920 heilig gesprochen. Wir stehen übrigens jetzt am Ende des Jubiläumsjahres der 100-Jahr-Feier seiner Heiligsprechung. Im Jahr 1959 erklärte ihn Johannes der 23. dann zum Patron der Abruzzen.
Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Bodo Klose und ich führe Sie durch diese Spiritualitätssendung. Am 27. Februar wird der heilige Gabriel Possenti zum 160. Mal gefeiert. Es ist sein Gedenktag. Er ist mit 24 Jahren vor 160 Jahren dann gestorben und die Kirche feiert seinen Gedenktag. Und das wollen wir jetzt schon mal vorbereiten, dass wir schon mal eingestimmt sind auf den kommenden Sonntag. Das ist nämlich der 27. Februar. Pater Gregor Lenzen von den Passionisten in Eichstätt, er stellt uns den heiligen Gabriel Possenti vor. Pater Gregor, Sie haben uns jetzt schon mal die Lebensdaten genannt. Bevor wir dann vielleicht auch zu dem marianischen Credo selber kommen, das der heilige Gabriel verfasst hat, wie ist er eigentlich dazu gekommen, ein solches Glaubensbekenntnis zusammenzustellen und zu schreiben?
Ja, gerne. Darüber möchte ich jetzt im nächsten Teil der Sendung sprechen. Darf ich schon anfangen?
Sehr gerne.
Gut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir jetzt auf die Lebensstationen des jungen Heiligen geblickt haben, möchte ich etwas zum Hintergrund sagen, wie dieses marianische Credo entstanden ist und auch darauf eingehen, welche Bedeutung dieses Credo für die Spiritualität des heiligen Gabriel hat. Zunächst möchte ich damit einer Aussage seines damaligen Vizenovizenmeisters und späteren Studentendirektors beginnen. Das war Pater Norberto Cassinelli. Der hat später dann in dem, als es darum ging, die Zeugenaussagen zu sammeln beim Selig- und Heiligsprechungsprozess, da hat er niedergelegt oder bezeugt, ich zitiere wörtlich, er hatte sich ein Glaubensbekenntnis zusammengestellt, das er das Glaubensbekenntnis der Madonna nannte. Ein Glaubensbekenntnis, das er gut verwahrt um den Hals trug, mit Beteuerungen gegenüber seiner lieben Mutter und Königin. Wenn ich mich recht erinnere, als er es zusammenstellte und es darum ging, es abzuschreiben, um es um den Hals zu hängen, bat er mich und bedrängte mich geradezu so sehr, dass ich es ihn mit dem eigenen Blut schreiben lassen würde. Ich erlaubte es ihm aber nicht und es wurde dann mit Tinte geschrieben. Soweit die Aussage von Pater Norberto. Tatsächlich sieht es so aus, dass Gabriel im Grunde zwei Glaubensbekenntnisse geschrieben hat. Das erste, kürzere, das er dann um den Hals trug, wollte er später noch vergrößern, um eine vollständigere Sammlung der Aussagen über die Mutter Gottes zu haben. Wann ist dieses Credo entstanden? In welcher Zeit? Man kann sagen, etwa nach dem Juli 1859 muss es verfasst worden sein, denn vorher war Pater Norberto noch nie im Kloster von Isola gewesen, also erst ab diesem Zeitpunkt. Und er war ja derjenige, der es Gabriel erlaubt hat, dieses Bekenntnis zu Maria in dieser Form niederzuschreiben. Also, und seit 1860 finden sich in den Briefen des Heiligen da und dort Zitate und Aussprüche, die wir auch im Glaubensbekenntnis wiederfinden. Es ist offensichtlich, wenn man dieses Credo der Madonna durchliest, dass Gabriel sich auf verschiedene geistliche Autoren gestützt hat, die er im Laufe der Zeit studiert, gelesen hat, während seines Studiums oder auch als geistliche Lektüre. Und vor allem muss man sagen, hat er sich an den Herrlichkeiten Mariens des heiligen Alfons von Liguori orientiert. Das ist ein Klassiker des heiligen Alfons, die Herrlichkeiten Mariens. Das hat er sehr geschätzt, dieses Buch. Aber nicht nur, er kannte und las auch gern die Liebe zu Maria des Kamaldulensers Pater Robert. Und darüber hinaus kannte er sicher auch noch andere Werke über die Madonna, die er benutzt hat. Wie gesagt, Gabriel hatte seit seiner Ankunft in Isola del Gran Sasso, also seit dem Jahre 1859, mit dem theologischen Studium begonnen. Vorher war das Philosophiestudium gewesen. Natürlich war er auch daran interessiert, die Stellung Mariens im Heilsplan Gottes besser zu verstehen. Und so, also Frucht seines Studiums in dieser Hinsicht, mit dem Blick auf die Stellung Mariens im Heilsplan Gottes, die Frucht dieser inneren geistigen Auseinandersetzung, war dann eben sein Simbolo della Madonna. Simbolo steht für Glaubensbekenntnis, dass er eben in diesen Jahren ab 1860 bis 61 wohl verfasst hat. Ein marianisches Glaubensbekenntnis, das in dieser Form wohl einzigartig ist in der Geschichte der Mariologie. Wie gesagt, unter dem Einfluss der Herrlichkeiten Mariens, des heiligen Alfons, fügte Gabriel in einer langen Reihe von Artikeln Aussprüche von Kirchenvätern und Heiligen über die Vorzüge Mariens aneinander. Es wäre aber jetzt ein Irrtum, dieses Credo als eine bloße Zitatensammlung ansehen zu wollen. Frater Gabriel hat an mehreren Stellen selbstständige Einfügungen vorgenommen und manche frommen Übertreibungen auch korrigiert. Er gab dem ganzen Werk auch eine klare Gliederung. Ausgehend von der Gottesmutterschaft Mariens kommt er über ihre Teilnahme am Leiden Christi und ihre Rolle als Miterlöserin zu ihren exemplarischen Haltungen. Gabriel verweist deutlich auf Maria als Bild der Kirche, Urbild der Kirche, und zeigt die Verehrung Mariens als einen unverzichtbaren Teil des christlichen Glaubens auf. Es ist deshalb nicht übertrieben, ihn als Vorläufer einer neuen marianischen Frömmigkeit zu bezeichnen. In seinem Simbolo finden sich bereits Aussagen, die erst im 20. Jahrhundert durch das Kapitel 8 in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanums und auch durch das apostolische Schreiben Papst Paulus VI. Marialis Cultus entfaltet wurden. Doch letztlich muss man sagen, war dieser junge Passionistenstudent sicher mehr Mystiker als Theologe. Also bei der Abfassung seines Bekenntnisses zu Maria ging es ihm nicht in erster Linie um spekulative Theologie oder eine Übung des Verstandes. Wir dürfen darin vielmehr ein hervorragendes Zeugnis seines inneren Lebens, eine Frucht seines geistlichen Lebens, seines Gebetslebens erkennen. Denn fast jeder Artikel dieses Symbolo, dieses Glaubensbekenntnisses, beginnt mit den Worten auf Italienisch Credo che, zu Deutsch ich glaube das. Und bei Gabriel muss man dieses Credo sicher in seiner etymologischen Grundbedeutung verstehen, was eigentlich bedeutet das eigene Herz anvertrauen. Er stellte durch diese Formulierung im Grunde Maria sein Herz zur Verfügung, damit sie daraus eine würdige Wohnung für ihren Sohn bereite. Gabriel setzte sein ganzes Vertrauen in Maria und preist sie gegen Ende des Symbolo als die Mater Sanctis Pei, also die Mutter der heiligen Hoffnung. Zu diesem Titel Mariens hatte er ohnehin eine besondere Beziehung als Passionist, denn dieses Bild der Mater Sanctis Pei hängt nach alter Tradition in jeder Passionistenzelle. Dieses Bild hat einmal Eingang gefunden in unsere Kongregation, schon sehr früh in den Anfängen. Und es zeigt Maria mit dem Jesuskind im Arm und das Kind trägt schon das Kreuz und Maria stützt das Kreuz von unten. Dieser Typus hat eben bei uns den Namen Madre della Santa Speranza, also Mutter der heiligen Hoffnung, weil das Jesuskind ja das Kreuz in der Hand trägt, das Zeichen, das Symbol der Hoffnung, O Crux Ave, Spes Unica, heiliges Kreuz, sei uns gegrüßt, du unsere einzige Hoffnung. Maria hält der Welt sozusagen den Hoffnungsträger entgegen und sie ist die Mutter dieser heiligen Hoffnung. Das ist die innere Aussage dieses Bildes. Und zu diesem Bild hatte er natürlich eine große innere Beziehung. Für ihn war Maria in der Tat das Urbild des hoffenden Vertrauens in die Vorsehung Gottes. Und dies ist aber nur ein Beispiel dafür, dass Gabriel die im Symbolo zusammengefassten Zitate benutzte, um seine eigene Spiritualität zum Ausdruck zu bringen. Wir haben in diesen Glaubensartikeln des Marianischen Credo den Gipfel der Marianischen Mystik Gabriels vor uns. Und Mystiker sind wie Verliebte, die in ihrer inneren Glut und Leidenschaft auch zu ungewöhnlichen Ausdrucksmitteln greifen. Und deswegen, wie wir schon gehört haben, wollte Gabriel sein Loblied oder Liebeslied auf Maria mit seinem eigenen Blut niederschreiben, auch im Gedenken an die Märtyrer, die den christlichen Glauben mit ihrem Blut besiegelt hatten. Doch sein späterer Studentendirektor Pater Norberto erlaubte es ihm eben nicht, er hielt es dann doch für etwas extrem. Aber wenn man liebt, dann ist man manchmal auch extrem. So begnügte Gabriel sich damit, einen Teil der Blätter, auf die er sein Credo geschrieben hatte, in einem kleinen Tuchbeutel eingehüllt, um den Hals zu tragen. Auf diese Weise barg er den Schatz seiner Liebeserklärung an Maria ganz nahe bei seinem Herzen.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Unser Referent heute ist Pater Gregor Lenzen von den Passionisten in Eichstätt. Unser Thema ist der heilige Gabriel Possenti, der am 27. Februar seinen Gedenktag feiert. Und Pater Gregor hat ihn uns vorgestellt, seine Lebensstation und wie er dazu gekommen ist, ein marianisches Credo zu verfassen. Und Pater Gregor, nun bin ich gespannt auf dieses marianische Credo von dem heiligen Gabriel.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenden wir uns nun einigen Hauptthemen zu, die in diesem marianischen Credo aufscheinen. Ich kann Ihnen leider die Gesamtfassung, also das gesamte Credo, nicht vorstellen oder vorlesen, weil dazu gibt es keine deutsche Übersetzung bislang. Ich habe mir aber einige Kernsätze herausgeschrieben bzw. übersetzt und versucht, sie unter ein paar Hauptpunkten zu gliedern. Und ich möchte mit dem Thema der Demut beginnen. Demut ist natürlich im Grunde die Voraussetzung, um überhaupt mit Gott in ein wahrhaftiges, tieferes Verhältnis zu kommen. Es braucht diese Demut, die zugleich Selbsterkenntnis ist, um zu wissen, wo mein Platz vor Gott ist und wer Gott für mein Leben ist. Das war natürlich bei Maria ganz ausgeprägt, diese Haltung der Demut, diese Erkenntnis, dass sie die demütige Magd des Herrn ist und sein will. Und das bringt Gabriel zum Ausdruck, indem er zum Beispiel schreibt: Ich glaube, dass du dich wie der heiligen Mathilde offenbart wurde, dass du dich trotz des Besitzes so vieler Gnaden über niemanden erhoben hast. Und eine weitere Stelle: Ich bekenne mit dem heiligen Bernardin, dass es kein Geschöpf gibt, das sich mehr verdemütigt hat als du und dass es in der Welt keine Demut gibt, die sich nicht einmal im Mindesten mit deiner Demut vergleichen lässt. Also Gabriel hebt hier ganz klar die unvergleichliche Demut Mariens vor Gott heraus. Vor Gott und auch gegenüber den Menschen, wenn er sagt, dass du dich über niemanden erhoben hast, trotz so vieler Gnaden. Dann kommt er auf die göttlichen Tugenden zu sprechen und zunächst einmal die Liebe zu Gott, die Gottesliebe. Und da schreibt er in seinem Credo: Ich glaube, dass du, also Maria, allein das Gebot vollkommen erfüllt hast, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dass selbst die Seraphim im Himmel von dir lernen können, wie man Gott liebt. Und an anderer Stelle sagt er: Ich glaube, mit Suarez, Rupert, dem heiligen Bernardin, dem heiligen Ambrosius, dass während dein Leib ruhte, dein Geist wachte. Das ist ein Zitat aus dem Hohen Lied. Und dass der Schlaf dich nicht hinderte, Gott zu lieben, weshalb auf dich jenes Ich schlafe, aber mein Herz wacht, das ist die Stelle aus dem Hohen Lied, zutrifft. Und dass du mit einem Wort, während du auf Erden lebtest, beständig Gott geliebt hast. Also dieses Bild des wachenden Herzens aus dem Hohen Lied wendet er hier auf Maria und ihren Glauben, ihre Liebe zu Gott an und sagt: Während du auf Erden lebtest, hast du beständig, also immer im Wachen und auch in den Zeiten des Unterbewussten, immer Gott geliebt. Dann die Liebe zum Nächsten, da schreibt er in seinem Credo: Ich glaube, dass alle Liebe, die Mütter für ihre Kinder hegen und die alle Eheleute füreinander alle Engel und Heiligen zu ihren Verehren haben, zusammengenommen nicht der Liebe gleichkommt, die du für eine einzige Seele hast. Also die Liebe, die Maria für einen jeden von uns, für eine einzige Seele hat, ist unvergleichlich, übertrifft alle anderen Formen von Liebe. Dann im Blick auf den Glauben Mariens, da schreibt er, ich werde dir mit dem heiligen Augustinus sagen, dein Glaube hat den Himmel geöffnet, als er seine Zustimmung gab zur Botschaft des Engels. Im Blick auf die Hoffnung schreibt er, ich glaube, dass du die Mutter der heiligen Hoffnung bist und das Urbild des Vertrauens in Gott. Also das Urbild des Vertrauens in Gott für uns alle ist Maria. Dann kommt er auf sie zu sprechen als Mutter der Barmherzigkeit, wie wir ja auch Maria anrufen. Er schreibt im Credo, ich glaube, wie du der heiligen Birgitta offenbart hast, dass du die Königin des Himmels, die Mutter der Barmherzigkeit, die Freude der Gerechten und der Weg der Sünder zu Gott bist. Und ich glaube, o Maria, dass du die Mutter aller Menschen bist. Und diese Mutter, die hat eben Mitleid mit dem Elend der Menschen. Und auch das hebt Gabriel in seinem Credo hervor, wenn er sagt, du bist ganz aufmerksam, um mitzufühlen und unserem Elend zu Hilfe zu eilen. Und an einer anderen Stelle, das bestätigt, was die heilige Birgitta verstand, als du auf die Frage Jesu, Mutter, bitte mich um das, was du willst, geantwortet hast. Ich bitte um Mitleid für die Elenden. Also Maria als unsere Fürbitterin beim Sohn, die um Mitleid für die Elenden, das Elend der Welt bittet. Und insofern ist sie dann auch die Hoffnung der Sünder, wozu Gabriel schreibt, ich glaube mit dem heiligen Augustinus, dass du nach Gott die einzige Hoffnung der Sünder bist. Und ein weiteres Zitat ist, und das glaube ich mit dem heiligen Hilarius, der bestätigt, welch großer Sünder einer auch sein mag, wenn er dich verehrt, wird er in Ewigkeit nicht verloren gehen. Dann kommt er auf die Rolle Mariens in der Todesstunde zu sprechen in seinem Credo und sagt, ich glaube, dass du die Kraft der Christen und ihre Hilfe besonders in der Todesstunde bist. Maria, die ihn ja auch in seiner Todesstunde hinübergeführt hat in die Ewigkeit, sieht er dann auch als Mutter der Seelen im Fegfeuer. So steht oder lesen wir im Marianischen Credo, ich glaube, wie du schon der heiligen Birgitta geoffenbart hast, dass du die Mutter aller Seelen im Fegfeuer bist, während alle Qualen, die sie durch die im Leben begangenen Sünden verdienen, in jeder Stunde durch deine Gebete, also die Gebete Mariens, abgemildert werden. Dann kommt er auch auf den Namen Mariens zu sprechen und sagt, ich glaube, dass in deinem Namen eine Süßigkeit liegt, gleich jener, die St. Bernhard im Namen Jesu fand, dass dein Name Freude für das Herz, Honig für den Mund und Musik für das Ohr ist, dass nach dem Namen Jesu kein anderer Name ist, durch den die Gläubigen so viel Gnade, Hoffnung und Trost empfangen wie dein Name. Ja, und dann bezüglich der Rolle Mariens als unserer Fürbitterin und Mittlerin der Gnaden, lesen wir im Credo des heiligen Gabriel. Ich glaube, o Maria, dass ich nicht verlassen bin, wenn ich zu dir bete und dass ich mit deiner Hilfe nicht falle. Ich glaube, dass du denen hilfst, die dich bitten, dass du das Heil derer bist, die dich anrufen, dass du gerne noch mehr Gutes für uns tust, als wir wünschen können, dass du selbst ohne unsere Bitten uns zu Hilfe kommst. Ich glaube, dass du die Miterlöserin mit Christus bist für unser Heil, dass alle Gnaden, die Gott spendet, durch deine Hände gehen und dass niemand in den Himmel eingeht, außer durch dich, die Pforte des Himmels. Und schließlich kommt er noch auf die Schönheit und Vollkommenheit Mariens zu sprechen, wenn er schreibt, ich glaube, dass du über allen Engeln und Heiligen stehst und nur Gott über dir steht. Ich glaube, dass Gott dir in höchster Fülle alle besonderen und allgemeinen Gnaden gab, die er seinen Geschöpfen spenden kann. Ich glaube, dass du durch deine Schönheit und Vollkommenheit alle Menschen und Engel übertriffst. Und zum Schluss hebt er noch im Blick auf die Mutterschaft Mariens hervor. Ich bekenne mit dem heiligen Bonaventura, dass es die größte an ein Geschöpf übertragbare Gnade ist, Mutter Gottes zu sein. Es ist das Größte, das Gott machen kann. Gott kann eine größere Welt schaffen, einen weiteren Himmel, aber er kann nichts Größeres schaffen als die Mutter Gottes.
Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott, heute die Sendung Spiritualität über den heiligen Gabriel Possenti und sein marianisches Credo. Und wenn Sie möchten, können Sie auch noch bei uns anrufen. Was hat Sie besonders angesprochen an diesem marianischen Credo des heiligen Gabriel Possenti? Das würde mich interessieren. Die Telefonnummer ist heute eine andere. Bitte notieren Sie sich, wenn Sie noch anrufen möchten. Das ist folgende Telefonnummer. 08328 und dann 921 8810. Ich wiederhole die Nummer gerade nochmal. 08328 921 8810. Was hat Sie besonders an diesem marianischen Credo des heiligen Gabriel Possenti angesprochen? 08328 921 8810. Unser Referent ist Pater Gregor Lenzen. Pater Gregor, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben ja auch dieses Buch über den heiligen Gabriel Possenti geschrieben. Und viel, glaube ich, von diesem Buch ist auch jetzt rübergekommen. Und mich persönlich hat es sehr beeindruckt, wie in diesem marianischen Credo ganz viele Heilige drin vorgekommen sind. Er hat es also nicht aus sich selber heraus, es war tief in seiner Frömmigkeit drin. Und doch hat er immer wieder Bezug genommen auf die heilige Mathilde, den heiligen Bernhardin, den heiligen Ambrosius, auch die heilige Birgitta oder den heiligen Augustinus, heiliger Hilarius war dabei. Also er hat sich immer auch bezogen auf andere Heilige in der Tradition der Heiligen, die eben auch Maria verehren. Das hat mich angesprochen, Pater Gregor.
Ja, da sehen wir, dass er eben als Ordensstudent aus der Tradition der Kirche geschöpft hat, aus der Tradition der Marienverehrung in der Kirche, und dass er versucht hat, diese Aussagen zusammenzustellen und irgendwo zu einer Einheit zu bringen. Und zugleich hat er seine persönliche Hingabe, seine persönliche Liebe damit hineingelegt in dieses Credo, was ja im Grunde sein Credo auch auf Maria war.
Wir haben eine Hörerin, Manuela von Habsburg aus München. Grüß Gott.
Herzlich grüß Gott miteinander, lieber Pater Gregor Lenzen, Sie kennen uns noch frei,
oh,
haben
ja,
dürfen grüßen,
natürlich.
Gottes Segen.
Ja.
Und ich habe jetzt nur zufällig eingeschaltet, bitte.
Ich danke Ihnen für den Segen und ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Begegnungen, gerade
ja.
In Frankfurt.
Ja, ja. Das ist jetzt inzwischen, genau, einige Zeit her, ein großes Kloster ist inzwischen entstanden bei Ihnen, aber was mich jetzt wirklich berührt hat heute war, das wusste ich von Gabriel Posenti gar nicht und habe ja unseren Sohn nach ihm benannt, mit meinem Mann zusammen, was mir riesig freut immer mehr, was da noch alles an Schätzen auftaucht. Und diese das marianische Credo, darf ich fragen, ist es ursprünglich in dem Italienisch entstanden oder?
Ja, ja.
Italienisch Alten?
Ja, Gabriel war ja Italiener, er hat auf Italienisch geschrieben, er konnte auch auf Lateinisch schreiben, aber dieses Credo ist auf Italienisch geschrieben worden. Allerdings die Zitate waren vielfach auf Lateinisch in diesem Credo.
Also
ja,
ich appelliere
und
jetzt.
Es ist halt noch nicht übersetzt, ja,
ja
nur
genau,
in Auszügen. Ja.
Deswegen rufe ich jetzt an. Also ich habe das Gefühl, wir müssen da einen Riesenschatz bergen. Ich appelliere jetzt an alle, die zuhören oder noch zuhören werden. Wir brauchen jemanden, der das übersetzt. Ich glaube, da will uns Gott ganz viel sagen. Ich habe jetzt gestaunt über das, wie man Maria noch betrachten kann. Wie tief man noch gehen kann, wenn man meint, man hat jetzt die Mama schon ein bisschen erfasst. Also dieses Größte, was Gott schaffen konnte. Es ist wahr, da geht nichts drüber. Selbst andere Welten kommen dem nicht gleich, was da. Es ist die Demut, glaube ich, wirklich, die keiner erreichen kann. Danke vielmals dafür. Gottes Segen.
Danke. Danke, Frau von Habsburg. Vielen Dank. Schöne
auch.
Grüße nach München.
Bodo, für Gott. Ja, wiederhören.
Für ja. Gott. Also kann mich dem nur anschließen. Wenn ich, also sie hat jetzt gerade auch die Demut angesprochen, die sie besonders angesprochen hat. Wenn ich jetzt noch rückverfolge diese Gedanken, also da waren so viele dabei, vielleicht auch gerade der Gedanke der Hoffnung, dass sie Maria die Mutter der Hoffnung ist, der heiligen Hoffnung. Das hat mich sehr berührt, gerade auch in dieser jetzigen Zeit, wo man ja nicht so genau weiß, wie alles sich entwickeln wird, wo man Ängste und Bänge hat. Maria als die Mutter der Hoffnung oder auch Maria als die Fürbitterin, die uns nicht verlässt, die immer mit ihrer Hilfe da ist. Und also das finde ich ganz auch ein ganz wichtiger Gedanke. Pater Gregor, vielleicht noch ein Abschlussgedanke dazu über diese Vielfalt der Eigenschaften Mariens.
Ja. Ja, Maria ist uns von Gott geschenkt als, man könnte sagen, in Maria zeigt er uns, wie er sich das eigentlich mit dem Menschen gedacht hat. Und er hat sie natürlich von Anbeginn ihrer Existenz schon in besonderer Weise bereitet als Gefäß des Heiligen Geistes, Braut des Heiligen Geistes später, damit er durch sie seinen Heilsplan in Jesus Christus vollziehen konnte. Und von daher ist tatsächlich Maria nicht etwas am Rande unseres Glaubenslebens, sondern gehört zum Zentrum, zum Kern unseres Glaubens. Die Beziehung zu Maria führt uns einfach zu Jesus und Maria als die Braut des Heiligen Geistes, wenn wir mit ihr verbunden sind, dann wird auch der Heilige Geist seine Braut immer wieder in uns suchen und uns mit seinen Gaben beschenken.
Pater Gregor, vielen Dank. Ihr Buch heißt, der heilige Gabriel Posenti, mein Leben ist eine einzige Freude. Das ist dieses Zitat, das auch der Buchtitel ist. Und das ist erschienen beim Fee Medienverlag als Neuauflage. Wenn Sie Interesse an diesem Buch haben, wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. Falls Sie heute noch nicht durchkommen, dann einfach morgen oder übermorgen nochmal probieren. Und wenn Sie auch direkt im Internet schauen wollen, auf dem Informationsbutton dieser Sendung, können Sie auch diese Daten zu diesem Buch bekommen. Mein Leben ist eine einzige Freude, geschrieben von Pater Gregor Lenzen über den heiligen Gabriel Posenti. Die Sendung zeichnen wir für Sie auf. Sie wird ins Internet gestellt, können Sie nachhören auch in unserer Mediathek oder eine CD bestellen. Ich glaube, das ist in dem Fall auch ein guter Tipp bei unserem CD-Dienst mit folgender Telefonnummer 08328 921 120. Pater Gregor, zum Abschluss der Sendung bitte ich Sie noch um Ihren Segen.
Gerne. Ich segne und behüte euch auf die Fürsprache des heiligen Gabriel, der dreieinige und barmherzige Herr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Pater Gregor Lenzen. Das war die Spiritualität mit Bodo Klose.